SWR 2 Leben.
Im April dieses Jahres überraschte mich meine Mutter am Telefon mit der Frage: Rate mal, wo wir gestern waren. Keine Ahnung. Sie und mein Vater waren bei der benachbarten Tel Aviver Beerdigungsgesellschaft. Wozu? Um ihre Bestattung praktisch und preiswert zu regeln. Carmela ist 82, Dan ist 80. Beide sind gesunde, aktive und vor allem gut organisierte Menschen. Das Telefonat mit meiner Mutter in Tel Aviv, mein Vater ist eher wortkarg, weckte sofort meine journalistischen Instinkte. Denn Beerdigungen sind in Israel ein heikles politisches Thema geworden. Israel ist so groß wie das Bundesland Hessen. Das Judentum verlangt, dass jüdische Gräber auf unbegrenzte Zeit bestehen. Die rund 6 Millionen jüdischen Israelis sind an Erdbestattungen gewöhnt. Feuerbestattungen sind religiös verboten und wegen der Shoah verpönt. Und nur ein Israeli, Shlomo Avni, konnte vor Gericht erreichen, dass seine Leiche im Mittelmeer zu Wasser getragen wurde. Im Land selbst wird der Platz auf jüdischen Friedhöfen knapp. Die überraschende Offenheit meiner Mutter, über die Grabsuche zu reden, führte zum Interview, das sie gemeinsam mit ihrer guten Freundin Relly in deren Wohnung in Tel Aviv gab. Mein Vater, der sie hinfuhr, war ein stiller Zuhörer. Zuerst aber kommen große Trauben auf den Tisch. Das Gespräch des Trios, das sich seit über 60 Jahren kennt, sprudelt auf Rumänisch, meine Muttersprache. Unsere Amtssprache ist jedoch Hebräisch. Erste Frage. Stell dich bitte vor.
Ich bin deine Mutter.
Aber du hast doch einen Namen, oder?
Carmelia, כתוב בתעודת הזהות.
In meinem Personalausweis steht Carmelia, weil der Beamte hier am Flughafen den Namen Carmelia nicht kannte. Also schrieb er Carmelia Kölderaro. Carmelia ist der Name einer Blume. Unser Familienname ist ein rein rumänischer und bedeutet der Kesselmacher. Vaters Großvater hieß noch Kupferschmied. Aber der rumänische Beamte konnte mit diesem Namen nichts anfangen. Man sagte ihm, dass der Kesselmacher einen Sohn bekam. Also trug er als Familienname Kölderaro ein.
Das war 1908. Angesichts der schlechten Erfahrung unserer Familie mit Beamten beschloss meine Mutter, die inzwischen fließend Hebräisch spricht, nun ihren letzten Wunsch eigenhändig zu regeln. Während sie das erzählt, sehe ich vor Augen bereits den Titel dieser Geschichte: Land gegen ewigen Frieden. Allein im Großraum Tel Aviv braucht man jedes Jahr eine Fläche von 3 Hektar für Erdgräber. Das entspricht einem neuen Stadtviertel. Bis Ende der 1980er Jahre wohnten meine Eltern in der Stadt Holon, 10 Kilometer südlich von Tel Aviv.
Meine Eltern starben schon vor langer Zeit. Vater Michael 1967, ein halbes Jahr bevor Miki geboren wurde, der nach ihm benannt wurde. Mama Riva starb 1984. Papa ist daher im vorderen Teil des damals neuen Friedhofs in Holon begraben. Meine Mutter irgendwo in der Mitte. Wir hörten von Freunden, dass man neuerdings dort 2 nahe Verwandte übereinander begraben darf. Ich wollte, dass unsere Kinder es bequem haben. Denn der Friedhof Yarkon ist eine Totenfabrik, ein furchtbarer Ort, eine Stadt von Toten.
Warst du schon mal auf dem Friedhof Yarkon?
Opa Leon und Oma Netti, Vaters Eltern, sind dort begraben. Jeder von ihnen woanders, aber nicht weit voneinander, weil wir im Friedhof Holon für sie keinen Platz mehr fanden. Natürlich haben sie normale Gräber.
Und nicht Grabkammern im mehrstöckigen Gräberhaus. Die Beerdigung im 3. Stock ist laut Rabbiner koscher, denn die Grabkammern befinden sich in einer Wandnische, die ein wenig Erde enthält und über ein Rohrsystem mit der Erde verbunden ist. Aber eine solche Nische in einer Betonwand ist für meine Mutter unkoscher, denn auf der Grabplatte sei kein Platz für Blumen. Josef Trumpeldor war ein zionistischer Volksheld, der 1920 im Kampf gegen die Araber in Obergalilea gefallen war. Seine letzten Worte, die jeder israelische Schüler lernt, waren: Macht nichts, es ist gut für unser Land zu sterben. Hat man deswegen die Straße am Eingang zum damals einzigen Friedhof in Tel Aviv nach Trumpeldor benannt? Als eine Art patriotische Werbung? Der alte Friedhof von Tel Aviv ist verwaist an diesem Freitagmittag. Niemand verirrt sich hierher in der sengenden Sonne. Benny Reiss ist jedoch extra weit hierher gefahren, um bei dieser Radiosendung seiner ersten mitzuwirken. Der Reiseführer wurde in Dessau 1929 geboren. Er trägt Khaki-Shorts, Sonnenbrille und einen Strohhut. Auf diesem Friedhof liegen die Gründer Tel Avivs, führende zionistische Denker, ein Premierminister und namhafte Künstler. Die ältesten Gräber tragen die Aufschrift anonym.
1902, bevor die Stadt Tel Aviv wurde gegründet, war eine Epidemie in Jaffa und die Türken wollten die Leute, die von dieser Epidemie gestorben sind, nicht begraben dort, weil sie haben Angst gehabt, dass gesunde Leute können sich auch anstecken von dieser Epidemie.
Die Osmanen verkauften der kleinen jüdischen Gemeinde in Jaffa ein Grundstück in den Sanddünen, 3 Kilometer nördlich von ihrem Wohnort, um die Verbreitung der Cholera zu verhindern. Nun liegen die alten Gräber mitten im Wohnviertel. Benny Reiss zeigt, sichtlich bewegt, auf einen Grabstein, der ihn in seine Kindheit zurückholt.
Dov, Rivka, Tirza Hoz, Ora Borodowski, Nispu, Be'ason Drachim, Kaftet, Kislev, Tavshin Aleph.
Die Juden in Palästina trauerten an jenem 29. Dezember 1940 um 4 Opfer eines Autounfalls, vor allem um den Fahrer Dov Hoz, einen der Flugpioniere Israels und einen führenden Gewerkschaftler. Ganz anders der junge Benny Reiss.
Dieses Mädchen, die hier begraben ist, zusammen mit noch 3 anderen Leuten. Das Mädchen hieß Ora Borodowski und sie war ein Flüchtlingsmädchen, können wir das so nennen, weil ihre Familie hat eben Tel Aviv verlassen, nachdem die Italiener bombardiert haben während des Zweiten Weltkriegs, das war 1940. Und sie war in meine Schulklasse. Und ich, der kleine Junge, ich war kaum 10 Jahre alt, ich habe mich verliebt in dieses Mädchen. Das war meine erste echte Liebe, Ora Borodowski.
Szenenwechsel. Rellis Wohnzimmer im Zentrum Tel Avivs, das mit Ölgemälden, exotischen Masken und einer Kuckucksuhr geschmückt ist.
Anni Relli, havera shel ima shel Igal.
Ich bin Relli, eine Freundin von Igals Mutter.
Die Idee zum Doppelgrab bekam meine Mutter wohl von Relli. Mit deren verstorbenen Mann Adi, einem Radioingenieur, war meine Mutter seit jenem unvergesslichen Urlaub 1954 befreundet am Strand der rumänischen Hafenstadt Constanza. Beide gleichaltrige Freundinnen heirateten 1958 innerhalb von nur 2 Wochen, um zusammen mit ihren Ehemännern nach Israel auswandern zu dürfen, was aber das kommunistische Regime erst 1960 erlaubte. Anfang 2015 trug Relli ihren Mann Adi zu Grabe. Weil er seit Jahren krank war, hatte sie Zeit, sich nach einem Grab umzuschauen.
Alle Plätze auf den Friedhöfen sind sehr teuer. Man fordert 10.000 Schekel, umgerechnet 2.000 Euro. Und in Cholon sogar 30.000 Schekel, weil es voll ist. Die Orthodoxen setzen die Preise.
Gelegentlich geht Relli auch zwischen den Trumpeldor-Gräbern spazieren. Es lohnt sich, sagt sie und erzählt von den Nachbarn drumherum, die von ihren Balkonen aus auf die Großen der Nation hinunterschauen. Aber 50.000 Euro für einen der letzten 7 Grabplätze würde sie nicht ausgeben. Vor etwa 20 Jahren trug Relli ihren Vater Max in Cholon zu Grabe.
Ich bin zum Friedhof hingegangen und habe mit dem Zuständigen gesprochen. Er sagte, dass man nicht Menschen übereinander im gleichen Grab beisetzen darf.
Israels Einwohner werden per Gesetz nach ihrer religiösen Zugehörigkeit begraben, auf insgesamt 640 Friedhöfen. Erst seit wenigen Jahren sind auch Bestattungen auf inzwischen 3 säkularen Friedhöfen möglich. Die Beerdigungskosten übernimmt die staatliche Versicherung. Die großen Friedhöfe entstehen auf gepachtetem staatlichem Land, bis in den letzten Jahren in gewöhnlichen, sogenannten Feldgräbern. Jährlich werden 35.000 Juden in Israel beigesetzt, ein Drittel von ihnen im Großraum Tel Aviv, wo auf 6 Friedhöfen, darunter Trumpeldor, keine Grabplätze mehr zu bekommen sind. Nur wer noch zu Lebzeiten einen Grabplatz reservierte, wird dort noch beigesetzt. Weil jüdische Friedhöfe nicht eingeebnet und wiederbeleckt werden dürfen, läuteten Anfang der 1990er Jahren die Alarmglocken. Bald gehen die Beerdigungsplätze aus. Daraufhin beschloss die Regierung 1996, die Gräber zu verdichten. Ein neuer Begriff entstand, gesättigte Bestattung. Rabbiner erlaubten die ewige Ruhe in mehrstöckigen sogenannten Grabhäusern, die wie Parkhäuser aussehen, in Nischen und in zweistöckigen Familiengräbern. Rally hält vom Friedhof Yarkon, wo man neben den riesigen Grabfeldern neue Grabhäuser mit den verlockenden Namen Rebe, Dattel und Granatapfel errichtet, gar nichts.
Warst du schon mal auf dem Yarkon-Friedhof? Furchtbar. Warum? Es ist laut. Man verkündet in Lautsprechern die nächsten Beerdigungen. Im Hochhaus fährt man mit dem Fahrstuhl zum passenden Stockwerk. Eine Freundin hat ihren Mann in einer Wandnische dort begraben. Sie sagte, die leere Schublade darunter sei ihre. Überall nur lauter Schubladen.
Rally wollte ihren Mann Adi in Cholon beisetzen, wo ihre Eltern liegen, damit sie an seinem Jahrestag auch ihre Gräber leicht besuchen kann. Aber sie wollte die gesetzlich festgelegten Gebühren fürs Grab in Höhe von umgerechnet 10.000 Euro nicht zahlen. Nur Kinder, Opfer des Terrors und verwaiste Eltern, deren Sohn als Soldat gefallen ist, werden kostenlos beigesetzt. Zum Glück konnte Rally durch die neuen Beerdigungsvorschriften ihren Wunsch erfüllen, ihren Mann unweit ihrer Eltern zu bestatten. Die Beerdigungsgesellschaften erlauben inzwischen ein sogenanntes Übergrab für nahe Verwandte. Beide Gräber werden durch Steine und Erde voneinander getrennt.
Als Adi noch im Krankenhaus war, gestattete mir die Beerdigungsgesellschaft zum ersten Mal, ihn über meinem Vater zu beerdigen. Ich solle mich melden, sobald er sterbe, hieß es. Das habe ich auch getan, woraufhin ein Mitarbeiter die Friedhofsverwaltung anrief, damit sie die Beerdigung vorbereitet. Später setzte man die Grabplatte darauf. Weißt du, wie man das macht? Man hebt die Platte an, legt die in einem Leichentuch umhüllte Leiche mit den Händen darunter. Wir Juden begraben nicht in einem Sarg.
Verboten ist der Sarg im Judentum allerdings nicht. In Israel werden Soldaten oder Staatsmänner, wie zuletzt Shimon Peres, in einem Sarg begraben. Auch Juden, die in einem Kibbutz beigesetzt werden. Die orthodoxen Beerdigungsgesellschaften lehnen Särge ab, um keine Hierarchie zwischen armen und wohlhabenden Toten zu schaffen und um Platz zu sparen. Gräber für Särge sind nämlich um ein Fünftel größer. Zurück zu meiner Mutter. Sie nahm an Adis Beerdigung teil und hatte kein Problem mit der orthodoxen Beerdigungsgesellschaft oder dem sogenannten Übergrab.
Sehr viele Menschen kamen, Freunde und Arbeitskollegen, weil Adi bis zuletzt ein freundlicher Mensch war. Man merkt überhaupt nicht, dass hier zwei Leichen übereinander gelegt werden. Niemand hat das angekündigt und somit stört es auch niemanden. Man sprach das Totengebet, aber es gab weder Musik noch Reden, denn das wollte Adi wohl nicht.
Eine Beisetzung auf dem Friedhof Yarkon kommt für meine Mutter nicht in Frage, weil Vaters Eltern dort ihre letzte Ruhe vergeblich suchen, meint sie.
Ich war dort vor 4 Jahren bei der Beerdigung eines guten Freundes, Noni, dessen Feldgrab ein Vermögen kostete. Aber Yarkon ist wie ein großer Markt. Viele Menschen drängeln sich, es ist laut, nirgendwo ein Schatten. Man fühlt sich dort verloren. Ich war von der Beisetzung gar nicht berührt. Ich wollte nur, dass sie zu Ende ist, damit wir gehen können.
Nach all diesen Erfahrungen wandte sich meine Mutter an die benachbarte Beerdigungsgesellschaft. Sie sagte, sie möchte in ihrem Elterngrab in Cholon beerdigt werden.
Ich bin Einzelkind. Das ist wichtig, damit keine Geschwister kommen würden, um ebenfalls einen Grabplatz über meinen Eltern zu fordern. Ich musste in einem Formular erklären, dass ich keine Geschwister habe, um diese Plätze zu bekommen. Denn in Cholon kann man nur 2 Menschen übereinander begraben, aber nicht 3. Wir vereinbarten, dass Vater über meinem Vater beigesetzt wird und ich über meiner Mutter.
Sie füllte daraufhin ein Formular aus, dessen Kopie sie neben ihrem Testament aufbewahrt. Darin verpflichtete sie sich, die Kosten für die Veränderung am Grabstein selbst zu übernehmen, der nicht höher als 40 Zentimeter sein wird. Sie versprach, dass nach einem, so wörtlich, langen Leben ihre Nachfahren für die entsprechenden Kosten aufkommen werden. Schließlich erklärte sie, sie wisse, dass man laut Gesetz mit Grabplätzen keinen Handel betreiben dürfe. Die meisten Israelis sind nicht orthodox, aber die kommunalen Friedhöfe werden von orthodoxen Beerdigungsgesellschaften geleitet. Szenenwechsel. Auf Mias Tisch im Wohnzimmer duften frische Schnittblumen, rote Rosen und weiße Lilien. Ein Geschenk zum 79. Geburtstag, den Mia vor 2 Tagen feierte, wie sie gleich erzählt. Im Hintergrund singt ein bekannter israelischer Popstar. Und ich, der einst schmächtige, asthmatische Junge, der kaum essen wollte, kostet nun ein Stück Kuchen, um sich für das Gespräch über den geliebten Ehemann Mishu zu stärken, der erst 3 Monate zuvor verstarb. Mia ist seit rund 60 Jahren mit meiner Mutter befreundet, die an deren Hochzeit 1959 teilnahm. Dennoch beschloss meine Mutter, dass ich ihre Freundinnen getrennt interviewen soll, obwohl sie nur 500 Meter voneinander entfernt wohnen. Sie hatte recht. Es gibt kaum 2 unterschiedlichere Menschen. Schon die Anfangsfrage nach ihrem Namen beantwortet Mia ausführlich.
Man nennt mich Mia, weil es in Rumänien diese Krankheit gab, jeden Namen abzukürzen. Auch meine Eltern wurden davon angesteckt und machten aus Michaela Mia. Was ich bevorzuge, hängt davon ab, mit wem ich spreche. Aber ich bevorzuge immer den Namen Michaela. Aber in der Familie oder unter alten Freunden, die mich als Mia kennen, kommt es mir lächerlich vor, mich als Michaela vorzustellen.
Darf ich also Mia zu dir sagen?
Klar.
Nun können wir beginnen. Mias verstorbenen Mann Mishu kannte ich, da ich 1980 in der Zeit zwischen dem Abitur und dem Militärdienst in seinem Büro arbeitete. Mit der Zeit baute er ein sehr erfolgreiches Ingenieurbüro mit 12 Mitarbeitern auf. Das Ehepaar legte Wert auf eine säkulare Beerdigung, auch wenn diese im jüdischen Staat ihren Preis hat. Dass manche Kibbuzim, einst für Landwirtschaft und Sozialismus bekannt, sich inzwischen auch durch Beerdigungen über Wasser halten, erfuhr Mia vor 20 Jahren von einer guten Freundin.
Sie bat ihre Töchter ganz klar um eine säkulare Bestattung im Kibbutz Enat. Sie kaufte die Parzelle und wurde dort auch bestattet. So habe ich erfahren, dass es diese Alternative gibt, die schöner ist und zu unserer Weltanschauung viel besser passt.
Mia notierte zufrieden, dass keine Vertreter der orthodoxen Beerdigungsgesellschaft zu sehen waren. Den letzten Anstoß zu ihrer Entscheidung zugunsten einer zivilen Beisetzung gab die Beerdigung des Vaters ihres Schwiegersohnes vor 3 Jahren.
Er wurde in Jakon bestattet, während dort Bauarbeiten für die neuen Grabkammern stattfanden. Der Lärm des Bohrens begleitete die Trauerzeremonie. Erdhügel versperrten den Zugang zum Grab und die Worte des Rabbiners waren kaum zu hören. Es war erniedrigend, furchtbar. Ich kam nach Hause und sagte zu Mishu: Nächste Woche suchen wir uns einen privaten Beerdigungsplatz ohne diese Beerdigungsgesellschaft. Der Bestatter stellte dazu noch erst am Grab fest, dass er die falsche Leiche erhielt, sodass wir 1 Stunde in der glühenden Sonne abwarten mussten, bevor sie die richtige Leiche brachten. Es war widerlich.
Mishu nahm in den letzten 10 Jahren an keiner Beerdigung teil, weil ihn der Gang durch die Gräber deprimierte. Als Vorwand argumentierte der Ungläubige, dass er als Nachfahre des Stammes der Tempeldiener, der sogenannten Kohanim, keine Friedhöfe betreten solle. Dennoch half er seine Frau Mia bei der Suche nach einem Grabplatz.
Wir suchten und fanden. Innerhalb von 2 Wochen stand alles fest. Nach der Suche im Internet rief ich 2 Kibbuzim an, deren Friedhofsplätze aber bereits vergeben waren. Ein anderer Kibbutz passte uns nicht. Kibbutz Chorashim hingegen gefiel uns sofort, weil man dort das Gefühl hat, sich in einen Garten zu bewegen. Der Kibbutz verwaltet den Friedhof zusammen mit einem Privatunternehmen.
Bereits 2004 verbot Israels Landbehörde Kibbutzim, ihre Friedhöfe kommerziell zu nutzen, weil diese auf staatlichem Land entstanden, das für Landwirtschaft oder die Beisetzung der eigenen Kibbutzmitglieder verpachtet wurde. Einige Kibbutzim beerdigten aber weiterhin Nichtmitglieder entgeltlich, kassierten das Geld jedoch nicht für die Beerdigung selbst, sondern für Gartenarbeit und Wartung. Nachdem sich mehrere Familien von Verstorbenen bei der staatlichen Versicherung beschwert hatten, musste Kibbutz Einat ihnen die einkassierten Gebühren zurückerstatten. Für ein Doppelgrab zahlten Mia und Michu umgerechnet rund 25.000 Euro. Hinzu kamen die Kosten für die Grabplatte und die Grabpflege, die im ersten Jahr immerhin gratis ist. Das war viel Geld, sagt Mia, aber die Beisetzung war würdevoll und sehr emotional.
Manche Vorschriften im Judentum sind sehr brutal. Zum Beispiel eine Leiche ins Grab zu werfen. Es ist viel logischer, die Leiche in einem Sarg hinunterzulassen, zur ausgewählten Musik.
Was suchte Michu aus?
Je ne regrette rien von Edith Piaf. Warum?
Na, weil er dieses Chanson liebte. Und diese Worte. Anscheinend bedauerte er nichts. Auch seine Fehler nicht. Er war mit all seinen Taten im Reinen.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Meine Tochter Diana sagte am Grab: Papa, du warst ein glücklicher Mensch. Sie hatte recht.
Nach Relis warmen Empfehlungen mache ich zusammen mit Reiseführer Benny Reis einen Ausflug auf den kleinen, alten und in der Hitze menschenleeren Friedhof Tel Avivs, wo 2005 Ephraim Kishon, unweit vom ersten Bürgermeister Meir Dizengoff, beigesetzt wurde. Gemeinsam schauen wir uns auch das Grab des Popstars Arik Einstein an, auf dessen Grab eine Strophe aus einem seiner bekannten Schlager eingraviert wurde. Musik ist für einen Radiobeitrag immer gut, denke ich, als wir auf einmal, als ob die Regie im Himmel meine Gedanken lesen kann, Gitarrenklänge hören. Ganz still nähern wir uns der Musikquelle und erleben eine filmreife Szene. Auf dem Grab des Nationaldichters Chaim Nachman Bialik sitzt ein junger Mann und spielt Gitarre. Joseph Dias aus Columbus, Ohio, trägt Jeans, ein T-Shirt und Sneakers. Auf der Suche nach einem Lokal, wo man live Musik spielt, gelangte der 25-Jährige auf dem Rückweg durch das offene Tor des alten Tel Aviver Friedhofs. Vom Nationaldichter Bialik hat Joseph gerade zu seinem ersten Besuch in Israel nie gehört. Aber den Friedhof findet er beeindruckend, weil so alt, ganz anders als in Amerika. Das Lied auf Bialiks Grab habe er eben erfunden. Er nennt es spontan Open the Gates of Death. Auf Deutsch, öffne die Toren des Todes. Beim Spielen spürte Joseph, als ob die Toten in gewissem Sinne am Leben seien.
Many, many dead sons of Israel. In a sense, you know, they are alive, you know. I believe that.
Das Grab des berühmten Poeten Bialik suchte Joseph übrigens nur deswegen aus, weil daneben ein Olivenbaum etwas Schatten spendet. Auf dem alten Friedhof zähle ich noch 7 freie Grabplätze, aber die sind wohl unbezahlbar. Zudem ist für meine Mutter eine Grabstätte im Nationalen Pantheon völlig undenkbar, weil dort nur super wichtige Menschen begraben werden. Dazu zählt sie sich nicht. Die Tatsache, dass Trumpeldor nur 1,5 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt ist, ändert daran nichts.
Es lohnt sich nicht dafür, viel Geld auszugeben. Der Ort muss nicht unbedingt prominent sein, sondern nur sauber, ordentlich und für Besucher gut zugänglich. Es bringt keine Ehre, neben dem ersten Bürgermeister, dem Nationaldichter Bialik oder einem anderen Prominenten bestattet zu sein.
Bialik Michu Acher.